Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Morgen zu unserem Thema. Es geht heute Morgen um eine Frau, die ich bewundere. Eine Frau, die eine enorme Standhaftigkeit aufzeigt in ihrem Verhältnis zu Gott, in ihrer Beziehung zu dem Herrn. Obwohl der Herr mit ihr gehandelt hat, wie sie es sich sicher nicht gewünscht hat. Das Gebet der Hanna oder das Leben der Hanna finden wir im Buch 1. Samuel. Dort heißt es, es war ein Mann von Ramathaim, Zophim, vom Gebirge Ephraim. Dann wird noch gesagt, mit dem, wem er verwandt ist, der hatte zwei Frauen. Der eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Damit ist schon das ganze Elend gesagt. Hanna hat ihren Mann, hat Elkana geheiratet. Ich stelle mir vor, am Tag der Hochzeit, hier, sie treten aus der Kirche raus, die Leute werfen Bonbons und Centstücke. Sie setzen sich auf einen silbergrauen Esel, Cabrio, und reiten durch das Dorf. Alle wünschen ihnen Glück und Segen, wie das so ist, nicht wahr? Die Sitten sind anders, die Kulturen sind verschieden, aber überall ist eine Glückserwartung da, natürlich, und sie wird sie auch gehabt haben. Und dann entdecken wir gleich im ersten Vers ihr ganzes Elend. Sie bleibt kinderlos. Heute ist das ja so, wenn jemand alt wird und in Rente geht, dann reist er zu Herrn Riester, bekommt seine Rente und gibt ihm die seinige, und dann so hat man seine Riester-Rente und ist gesichert. So habe ich das zumindest verstanden, kann auch sein, dass es falsch ist. Auf jeden Fall haben wir unsere Rente. Die Rente der Leute damals hieß Kinder. Viele Kinder, große Sicherung. Und Hanna blieb kinderlos. Was für ein Elend im Leben dieser Frau. Unerfüllte Wünsche. Damit steht sie nicht allein. Auch wir leben mit unerfüllten Wünschen. Da hat die eine keinen Mann bekommen, warum auch immer. Oder jemand ist verheiratet und denkt, vielleicht voreilig oder falsch. Es gibt viele Dinge, die unser Leben bedrücken. Hier ist das, was uns geradezu verdutzt. Gott selbst hat ihr Kinder versagt, heißt es in Vers 5. Das heißt, Gott ist nicht der, der das Unglück zugelassen hat. Gott ist die Quelle des Unglücks. Gott selbst hat ihr Kinder versagt. Bei Luther heißt es, der Herr hat ihren Leib verschlossen. Er ist der aktiv Handelnde. Diese Bibelstelle zeigt uns, dass der Gott der Bibel eben nicht identisch ist mit dem lieben Gott aus dem Volksmund. Der liebe Gott ist ein Resultat christlicher Folklore, aber nicht christlicher Auslegung der Bibel, denn Gott ist der ganz andere. Er ist der, der Hanna zumutet, keine Kinder zu haben. Er ist der, der handelt, nicht der, der zulässt und sagt, ach, Hanna, tut mir ja leid, dass du kinderlos bist, aber das ist halt so und ich habe es halt zugelassen, ich schaue zu und leide. Nein, er selbst. Und es heißt, über Jahre änderte sich nichts. So ging es alle Jahre, wenn sie zum Haus hinaufzogen nach Silo. Unglaublich, der Herr selbst. Andere an Hannas Stelle hätten vielleicht diesen Anlass zum Grund genommen, zu sagen, ich und Gott, vergesst es. Ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Sie hätte die Faust heben können gegen Gott und sagen können, Schluss. Ne? So habe ich mir das nicht gedacht. Dafür bin ich nicht gläubig geworden. Und Gott hatte selbst ihren Leib verschlossen. Dass diese Frau später zu Gott geht, ins Gebet, zeigt, dass diese Frau Gott nicht verstehen konnte, ganz sicher nicht, wer kann das, aber dass sie an ihm festhält. Das macht die Größe dieser Frau aus und ich staune darüber. Ein weiteres, Hanna lebt in verkorksten Verhältnissen. Hannas Ehemann heiratet vermutlich die Peninna, nachdem klar war, dass Hannah keine Kinder bekommen konnte. Und es zeigt sich ja, es liegt tatsächlich an Hannah, es liegt nicht an Elkanah, denn mit Peninna hat er Frauen. Peninna heißt Perle, nicht Kratzbürste, wie man denken könnte, Perle heißt es. Und die Frauen kommen nicht gut miteinander aus. Peninna hat immer gestichelt. Peninna hat Kinder gehabt, sie hat auf Hannah runtergeschaut. Was für ein Unglück. Sie ist nicht mehr die Ehefrau, sondern nur eine von zwei Ehefrauen. Und die andere hat ihr etwas voraus, nämlich die Kinder. Gibt es Menschen in deinem Leben, die in Konkurrenz zu dir treten? In Konkurrenz zu deiner Liebe zu einem Menschen? Oder sonst irgendwie in Konkurrenz, die etwas voraus haben? So wie Peninna, die viele Kinder hat. Diese Leute haben wir in der Regel nicht gerufen. Sie kommen, ohne dass wir es wollten. Sie kommen, weil die Umstände es erfordern oder andere sich dafür entschieden haben. Wie heißt die Peninna in deinem Leben? Wie heißt die Frau, der Mann, die Person, die dich mobbt, die ständig auf deiner Schwäche herumtrampelt? Hannah hätte allen Grund gehabt, die Faust gegen ihren Mann zu heben und sagen, du bist schuld, denn du hast schließlich diese Frau ins Haus gebracht und seit sie im Haus ist, habe ich keinen Frieden mehr. Empfinden wir nicht oft Menschen als Hindernisgrund, dass es uns gut geht? Als Hindernisgrund, dass wir wachsen können im Glauben? Denken wir nicht manchmal, ich könnte weiter sein, wenn diese oder jene Person nicht wäre? Das kann der Ehemann sein, es kann ein Kind sein, es können Schwiegereltern sein oder die eigenen Eltern. Es können Menschen sein, die uns ganz nah sind und mit denen wir uns nicht verstehen. Hannah hebt nicht die Faust gegen ihren Mann. Hannah lebt mit Elkanah und Peninna. Peninna beginnt regelmäßig zu stechen. Immer und immer wieder. Jedes Jahr sind sie einmal nach Silo gezogen. Das Heiligtum stand noch nicht in Jerusalem, sondern noch in Silo, in einem Zelt. Und ihr Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Uns besagt das nichts mehr für die Leute damals, die hörte man dann aufstehen oder die Augen zum Himmel rollen, denn die wussten, was das für Kaliber sind. Das waren Leute, die hatten zwar ein geistliches Amt, aber keine geistliche Haltung. Zum Glück gibt es so etwas heute überhaupt nicht. Wenn nun der Tag kam, dass Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hannah gab er ein Stück, traurig, denn er hatte Hannah lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin, nicht seine Nebenfrau, ihre Widersacherin. Sie wird in Bezug gesetzt, Entschuldigung, sie wird in Bezug gesetzt zu Hannah, kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Du musst doch eine besonders große Sünderin sein. Warum handelt Gott denn an dir so? Heißt es nicht, dass Kinder wie Köcher, wie Pfeile im Köcher sind? Heißt es nicht, dass Kinder ein Segen sind? Und so weiter. Immer wieder trampelte sie auf der Hannah herum. Hannah hätte allen Grund gehabt, gegen Peninna aufzubegehren. Kennen Sie diese Leute? Oder kennen Sie das bei sich selbst? Dieses Aufbegehren gegen Gott, gegen Menschen, gegen alle. Jedermann ist schuld, jeder ist schuld. Und man sucht eben jemand als Sündenbock für das eigene Unglück zu finden. So ging es alle Jahre. erinnere mich wieder an alle Jahre wieder. Heiligabend nicht da. Man sagt sich, diesmal passen wir auf, damit Weihnachten harmonisch wird. Ne? Da kommen die lieben Kinder und die herzallerliebsten Schwiegerkinder, da kommen noch andere Verwandte, jeder netter als der andere, aber jeder eingeprägt, nicht wahr? Und dann wieder. Man hat versucht, es zu verhindern und dann liegen doch die Nerven blank und dann wieder dieser blöde Spruch, von dem man dachte, er sollte nicht kommen, wieder, nicht wahr? Und man hat sich wieder in den Haaren, alle Jahre wieder. Und man fragt sich, warum um alles in der Welt tue ich mir das jeden Weihnachten an und lade die Leute ein, weil man immer die Hoffnung hat, man hätte dazugelernt. So ging es alle Jahre. Vielen Dank. Das schätze ich sehr. Danke. So ging es alle Jahre. Jedes Mal, wenn sie eigentlich feiern wollten, war es ein Dilemma. Und dann heißt es, Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts und warum ist dein Herz traurig? Habe ich dir nicht tausendmal erklärt, dass ich dich lieber habe als die anderen und nicht wahr? Ja, wir kennen das, nicht wahr? Wie zu Hause, wie im echten Leben, nicht wahr? Da ist die Küche am Dampfen und er ärgert sich schon wieder und wieder, immer wieder dasselbe, immer wieder die gleichen Grundmuster. Und Hanna nahm die Serviette, tupfte sich den Mund ab und suchte den nächsten Bach oder den Fluss, oder ne, um sich reinzustürzen. So enden ja Dinge. Ich habe oft genug mit solchen Menschen zu tun, die Kurzschluss haben gemacht. Bei Hanna heißt es auch, da stand Hanna auf, als ihr Mann zu ihr zurechtgewiesen hat, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Aber sie, diese Frau, geht dorthin, wo Gott zu finden ist. Hanna geht zum Heiligtum des Herrn. Sie geht zu diesem Gott, den sie überhaupt nicht verstehen kann, in seinem Handeln. Sie geht zu diesem Gott, der schuld ist für ihre Ursache. Gehen wir nur dann zu Gott, wenn wir ihn verstehen, dann werden wir viel Grund haben, nicht zu ihm zu kommen. Wir verstehen Gott nicht. Liebe, Vertrauen geht tiefer als Verstehen. Wir können Gott oft nicht verstehen. Warum handelt er so? Warum lässt er Dinge zu? Oder warum ist er sogar die Ursache für Unglücke in meinem Leben? Jesus fordert uns auf, dem Vater zu vertrauen. Glaubt an Gott und glaubt an mich, Johannes 14. Nicht versucht Gott zu verstehen mit eurem Verstand. Versucht ihn auf eure logische Ebene herunterzubrechen. Nein, wir können Gott nicht verstehen. Jesaja 55 heißt es, in Jesaja 55 heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Gott führt uns manchmal Wege, die wir niemals nachvollziehen können. Was hält, ist die Überzeugung, dass dieser Gott ein Gott ist, der absolut ist in seiner Liebe, in seiner Treue und in seiner Zugewandtheit zu uns. Nur das hält. Nicht unser Verstehen. Da gibt es Spannungen in uns, die Gott uns zumutet und wo wir geprüft werden. Spannungen, die uns reifen lassen in der Beziehung zu ihm. Ich erinnere mich noch an eine Situation meiner Kindheit, wo ich meine Eltern absolut nicht verstanden habe. Und wo es mir geholfen hat, ihnen einfach zu vertrauen, weil sie meine Eltern waren und es war der richtige Weg. Kinder werden ihre Eltern niemals verstehen. Warum gibt mir meine Mutter nicht das schöne, große, scharfe Messer, nicht wahr? Mit dem ich schnitzen möchte. Was sie Gründe hat, was sie Angst hat um mich, um meine Gesundheit und so. Es gibt Gründe. Wir können sie oft später verstehen. Hanna geht zum Heiligtum und sie betet zum Herrn. So dieses Allianz Gebetswochenmäßige, nicht wahr? Man hätte es abdrucken können. Nein, nein, nein. Es geht nicht darum, ein hehres Gebet zu formulieren, wo jeder sagt, oh, was kann sie aber auch gut formulieren. Sie betete unter Tränen zum Herrn. Es war vielleicht nur ein Schluchzen, ein Weinen, ein Stammeln vor Gott. Gott sucht die Gebete des Herzens und nicht die wohlformulierten Gebete, die man später in einem Andachtsbuch abdruckt. Sie betete unter Tränen zum Herrn. Sie war von Herzen betrübt und weinte sehr. Mir ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass der Heilige Geist, wenn wir im Raum lassen, der Heilige Geist unsere Gebete lenkt. Eben nicht durch tolle Sequenzen, nicht durch grammatikalische Strukturen, wo jeder Deutschlehrer die Ohren anlegt, sondern durch Seufzen und Stöhnen, Römer 8. Und der Geist vertritt uns vor Gott. Er vertritt uns, er nimmt das Innerste des Herzens und gibt es nach außen. Hannah war ganz verzweifelt. Sie war ganz verzweifelt und in ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Gott. Sie ist nicht mehr in der Lage, tolle Sätze zu bilden, aber sie ist in der Lage, ihr Herz nach außen zu kehren. Hier ist mir Hannah ein Vorbild. Dort, wo ich Gott nicht mehr verstehe, dort, wo mir jede Erklärung auf der Zunge bleibt und ich sie nicht aussprechen kann, weil sie mir einfach fehlt, sie geht zum Herrn. Es war keine Sache des Augenblickes, sondern in Vers 12 heißt es, dass sie lange betete. Sie schüttete vor Gott ihr Herz aus. Hannah geht zum Heiligtum und ist scheinbar am Ziel. Aber noch einmal, diese leidgeprüfte Frau geht dorthin, sie betete lange und Eli, der Hohepriester, entpuppt sich als Superseelsorger. Als einer, der die ganze Wand voll hat mit Abschlüssen in Seelsorgeschulungen. Er sitzt da, guckt und weiß sofort, was Sache ist. Und er täuscht sich. Hannah wird nämlich verkannt. Eli achtete auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und dann macht er gleich den nächsten Fehler. Er spricht sie an. Und zwar nicht gerade sanft. Wie lange willst du eigentlich betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Jetzt hätte Hannah doch Grund gehabt, wirklich das Handtuch zu werfen. Sagen können, jetzt ist wirklich Schluss. Erst Gott, der gegen mich ist, mein Mann, der mich nicht wirklich liebt, eine andere Frau nimmt und dann diese Peninna, die ich an die Wand klatschen könnte, jetzt gehe ich ins Haus des Herrn und noch nicht mal hier versteht man mich, ich trete niemals mehr über die Schwelle dieses Hauses und so weiter. Ich kenne Leute, die sind vor 20 Jahren vielleicht mal blöd angemacht worden vom Prediger, vom Pastor oder vom Christen, anderen und sie kommen nie wieder. Sie haben ihre Gründe nicht zu kommen, glauben sie und wenden sich damit auch von Gott ab. Und diese Hannah hält all dem stand. Es ist unglaublich. Diese Frau, sie hält dem stand. Ihrem ganzen Unglück und diesem Verkanntwerden. Und wie sie betet, großartig. Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Sie erwartet von dem Gott, den sie nicht versteht, Hilfe. Was sie dem Gott vertraut, den sie nicht versteht. Vergiss mich nicht und schenke mir einen Sohn. Hannah betet konkret. Nicht irgendwie ein Kind, ein Sohn. Sie sagt, 50-50, Mädchen oder Tochter, ist mir egal, die Hauptsache ein Kind. Sie sagt, einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll. Diese Frau, sie kommt vor Gott, den sie nicht versteht. Und ich mache uns Mut, gerade dann, wenn wir Gott nicht verstehen, ihn dennoch zu suchen und an ihn zu appellieren, ihm zu vertrauen, so wie Hannah, diese wunderbare, große Frau, diese unscheinbare, große Frau. Herr, du Herrscher der Welt, du hast es in den Händen, du hast die Möglichkeit, das zu wenden und du kannst es. Und noch etwas, während sie bittet, lässt sie los. Ich glaube, da liegt das Geheimnis des erhörlichen Gebetes. Sie bittet nicht in der Absicht, ihr Ego zu befriedigen. Sie bittet einfach, dass diese Schande aus ihrem Leben kommt. Sie bittet und lässt los. Herr, wenn du ihn mir gibst, ich will ihn nicht für mich behalten. Ich will ihn dir wieder weihen. Wenn du ihn mir gibst, er soll dein sein. Unglaublich. Gestern haben wir das ja kurz angesprochen. Jakobus, ihr empfangt nicht, weil ihr nur bittet, um eure Genusssucht zu befriedigen. Weil ihr aus Egoismus bittet. Weil eure Haltung falsch ist. Hannah verspricht. Sie bittet und lässt los. In 4. Mose 30 gibt es ein Gesetz, das diese Sache regelt. Sie gibt ein Gelübde ab. Wenn, dann. Eine Frau, die eine andere Stellung hat in dieser anderen, in dieser jüdischen Kultur, eine Frau war ihrem Mann untergeordnet und sie hat nicht das letzte Wort gehabt. Wenn ihr Mann sagte, damit bin ich nicht einverstanden, dann war sie nicht länger daran gebunden, denn über ihr stand der Mann. War eine Frau unverheiratet und ihr Vater sagte, Moment, das will ich nicht, war sie auch nicht daran gebunden. Das ist eine Regelung, die diese Frau schützt. Ansonsten gelten Gelübde vor Gott wie ein Gesetz, das er gegeben hat. In 5. Mose 23, Vers 22 bis 24 ist das geregelt. Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr ein Gelübde gebt, vorschnell. Aber wenn ihr es gebt, seid ihr daran gebunden, wie wenn es ein Gesetz von mir wäre. Darum hüte ich mich, vorschnell Gelübde zu geben. Es gibt ein paar Gelübde in meinem Leben. Eines heißt, dass ich meiner Frau treu sein will, bis der Tod uns scheidet. Ich fühle mich darin gebunden und kann nicht einfach da aussteigen und sagen, April, das war eigentlich nicht so gemeint. Ich bin gebunden daran. Und es ist immer Schuld. Trennung ist immer Schuld. Hannah verspricht dieses Kind Gott, das sie noch gar nicht empfangen hat. Sie bittet und lässt los. Sie bittet also nicht im Egoismus, sondern sie bittet einfach, dass Gott ihr Leben wendet. Dieser Elkanah sagt, der Herr gebe dir, wie du ihn gebeten hast. Der Gott Israels gebe dir, wie du gebeten hast. Geh hin mit Shalom, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Und Hannah sagt, ach, sei doch ruhig, du kannst mir viel erzählen, du hast doch keine Ahnung, du weißt doch gar nicht, was in mir vorgeht und jetzt spielst du dich auf hier als der Oberpriester. Von Hannah heißt es, Hannah ging weg. Sie sagte nichts, aber ihre Körpersprache sagt, die hatte wieder Hoffnung. Wer sie anguckte, sagte, musste sagen, Moment, was ist mit dir los? Die guckt ja ganz anders und die futtert ja wieder. Das Fleisch, was doch auf dem Teller rumgammelte, ist weg. Sie hat es gegessen. Nicht wahr? Hannah aß und ging weg. Ihr Leben, das grau war, bekommt Farbe. Durch das Wort des Elkanah. Mir ist an dieser Stelle wichtig geworden, Gott macht mit Menschen Geschichte, die fehlerhaft sind. Dieser Elkanah ist es. Ich bin es. Wir sind es und doch gebraucht uns Gott. Er enthebt uns nicht unseres Amtes, weil wir Sünder sind, sondern er enthebt uns nur, wenn wir untreu sind, wenn wir unwürdig sind, aber Sünder sind wir immer und Elkanah war es auch. Und trotzdem ist der Hohepriester geblieben und trotzdem hat sie das Wort von ihm genommen. Sie war nicht mehr traurig, sie hat es als Verheißung vom Herrn genommen, obwohl der Mittler des Wortes, Segenswortes, ein Sünder war. Wie viel Grund haben wir, dem Herrn zu vertrauen, wenn Gott uns Verheißungen gibt? Auch wenn wir noch nicht sehen, noch nicht spüren. Es ist wichtig, dass wir verheißungsorientiert leben und nicht problemorientiert. Hannah hätte an sich herabschauen können und sagen, ist nichts, da ist nichts, es hat sich nichts geändert. Ich bin noch genauso wenig schwanger wie vorher. Nein, sie hat auf die Verheißung geschaut und ging weg und aß wieder und sah nicht mehr so traurig hinein. Wenn wir auf die Probleme schauen, ist unsere Aufmerksamkeit von dem geprägt, was nicht ist. Wenn wir auf die Worte schauen, die Gott uns gibt, leben wir verheißungs- und zukunftsorientiert. Die Geschichte wäre hier, wenn sie zu Ende wäre, schon eine schöne Geschichte, aber sie wird noch besser. Und es ist so wichtig, dass sie so endet. Der Herr erhörte ihr Gebet. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Einen Sohn, der sie sich erbeten hat. Unser Leben ist erst dann zu Ende, ist erst dann zum Ziel gekommen, wenn wir auch das Handeln Gottes erleben an uns. Wir leben nicht in einer Illusion, die sich vielleicht erfüllt, sondern wir leben mit Verheißungen, mit denen wir rechnen sollen. Und der Herr erhörte ihr Gebet. Mit nichts weniger sollten wir zufrieden sein, als dass Gott in unser Leben hineingreift, aktiv, und dass Gott handelt an uns. Der Herr erhörte ihr Gebet. Es hat mich so sehr berührt, im Leben meiner Schwiegertochter und meines Sohnes zu sehen, die in der gleichen Situation waren. Nein, mein Sohn hat nur eine Frau, aber sie waren kinderlos. Ja, kinderlos, und die Ärzte haben die Chancen auf Kinder als gering bis ausgeschlossen gehalten. Und wir haben diese Stelle hier genommen, um für sie zu bitten. Und von Gott zu erwarten, dass er etwas an ihnen tut. Und im April wird es mir gehen wie Ihnen. Auch ich werde zum Großvater und ich werde mich noch daran gewöhnen müssen, Opa genannt zu werden. Ja, der Herr erhörte ihr Gebet. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Erwarten Sie Antwort von Gott. Beten wir doch nicht und gehen unsere Wege, sondern bleiben wir in dieser Erwartungshaltung. Herr, ich bin gespannt, was du tust. Denn Gott ist ein Gott, der handelt und nicht ein Gott, der uns gegen die Wand laufen lässt. Gott ist ein Gott, der auf unseren Glauben schaut, auf das Vertrauen, nicht auf unsere Fehlerlosigkeit. Und Hannah dankt Gott. Sie hat allen Grund. Hannah dankt Gott. Herr, du hast mich fröhlich gemacht. Du hast mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Hannah hat empfangen, was sie wollte. Es ist so großartig zu entdecken, dass Hannahs Leben sich verändert hat. Schön. Er hat mir so gut gefallen, dieser Kleine, der hier zu Ehren seines Herrn tanzt. Aber ich sperre ihn wieder weg, der ist nicht so, dick angezogen, dass er auf Dauer hier rumtanzen könnte. Samuel ist einer der großen Propheten geworden. Samuel war einer, der dem Herrn diente in einer unglaublich machtvollen Weise. Von Peninnas Kinder wissen wir noch nicht einmal die Namen. Hannah dankt. Du hast mich fröhlich gemacht. Du hast mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Und meine Hoffnung ist es für jeden von uns, dass wir am Ziel unseres Lebens zurückschauen können und sagen können, genau so ist es. Gott hat es mir nicht erspart, mich zu reiben durch die Peninnas in meinem Leben. Gott hat mir schwere Wege nicht erspart, aber ich habe in diesem schweren Leben die Gnade haben können, festzuhalten an Gott. Und ich darf erleben, wie Gott an mir gehandelt hat. Ist es nicht wunderbar, diese kurze Biografie von Hannah? Das sind die Menschen, die für uns Vorbild sind. Und wir sind mit unserem Leid und damit, wie wir es bewältigen, für andere Menschen ein Vorbild. Die Menschen schauen nicht mehr in der Bibel, aber sie schauen in unser Leben. Und sie wollen sehen, wie geht er denn damit um? Mit dem, was nicht so gut klappt. Wie verkraften sie es? Und gerade dort, wo unser Leben nicht so funktioniert und nicht so abläuft, wie wir es gewünscht haben, werden wir zu einem Schauspiel für Leute. Denn wenn es uns nur gut geht, sagen sie, das ist ja nicht schwer zu glauben, wenn alles gut geht. Aber gerade in Not und Leid. Und ich wünsche uns, dass wir auch darin den Menschen in unserem Umfeld ein Vorbild sein können, indem wir festhalten an Gott, auch dann, wenn wir seine Wege nicht verstehen. Ich bete noch.